Letzte Woche hatten wir den Start unserer kleinen Serie über das Buch Nehemia. Da hat Tim Lohse uns eine wunderbare Einführung gegeben, den ersten Teil gepredigt. Das dürft ihr gerne nachhören. Da möchte ich heute gerne anschließen und Fortsetzung machen mit einer Bibelstelle aus dem Buch Nehemia, Kapitel 2, die Verse 9 bis 18. Dort steht: Als ich zu den Statthaltern westlich des Euphrat kam, übergab ich ihnen die Briefe des Königs. Der König hatte Offiziere und Reiter mit mir geschickt. Als der Horoniter Sanballat und der Ammoniter Tobia das hörten, missfiel es ihnen sehr, dass jemand gekommen war, der sich um das Wohl der Israeliten sorgte. Als ich nach Jerusalem kam und 3 Tage dort gewesen war, machte ich mich nachts auf mit ein paar Männern. Ich hatte noch niemanden davon erzählt, was Gott mir als Plan für Jerusalem ins Herz gegeben hatte. Auch hatte ich kein Tier bei mir, außer dem, auf dem ich ritt. Ich ritt also bei Nacht durch das Taltor hinaus und am Drachenquell vorüber zum Misttor, um die eingerissenen Mauern Jerusalems und die niedergebrannten Tore zu begutachten. Dann ritt ich weiter zum Quelltor und zum Königsteich, aber da war kein Durchkommen. So ging ich zu Fuß bei Nacht das Bachtal hinauf und begutachtete die Mauer, bevor ich umdrehte und durch das Taltor wieder zurückkehrte. Die Oberhäupter der Stadt wussten jedoch nicht, wohin ich gegangen war und was ich tat. Denn bis dahin hatte ich niemanden von den Juden, weder die Priester noch die vornehmen Bürger, die Oberhäupter der Stadt oder die übrigen, welche die Arbeit ausführen sollten, eingeweiht. Jetzt sagte ich zu ihnen: Ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem ist verwüstet und seine Tore sind niedergebrannt. Kommt, lasst uns die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich erzählte ihnen, wie Gott seine gütige Hand über mich gehalten hatte und auch, was der König zu mir gesagt hatte. Darauf antworteten sie mir: Wir wollen anfangen und bauen. Und sie machten sich an das gute Werk. Bis hierhin. Nehemia kommt nun in das Land des heutigen Israel, damals unter der Herrschaft der Perser. Und der persische König, der hatte in den Provinzen Statthalter eingesetzt, die verantwortlich waren und letztendlich seine Macht dort ausgeübt haben, die das Sagen hatten. Und hier werden 2 mit Namen genannt, Sanballat und Tobia. Diese beiden, die sind von Anfang an nicht gut zu sprechen auf Nehemia und auch nicht auf sein Vorhaben, diese Stadtmauer wieder aufzubauen. Die haben eine große Abneigung schon gegen ihn. Das wird sich nachher noch verstärken, wie wir sehen werden. Die sind schon mal total angenervt. Doch was macht Nehemia, nachdem er sich erstmal 3 Tage ausgeruht hatte, nach dieser langen Wanderung oder nach dieser langen Reise? Er macht sich erstmal selbst ein Bild davon, was da jetzt los ist in Jerusalem. Bisher hat er immer nur Berichte gehört, ja, das sieht nicht so gut aus und die Stadtmauer ist niedergerissen. Und jetzt ist er selbst vor Ort und hat sein Pferd und er reitet praktisch die ganze Mauer ab und schaut sich mit eigenen Augen an, wie es denn um die Stadt bestellt ist. Er macht sich selbst ein Bild. Und er sieht eingerissene Mauern, er sieht verbrannte Tore. Er sieht letztendlich die Stadt, die liegt in Schutt und Asche. Kein schöner Anblick und auch gar keine wehrhafte Stadt, um jetzt hier irgendwelchen Feinden zu trotzen. Bisher hat er der Bevölkerung von Jerusalem noch gar nichts von seinen Ideen, von seinem Vorhaben gesagt. Die Statthalter, die wissen davon, aber der Rest, ja, der Leute, die dort leben, die fragen sich vielleicht: Mensch, was kommt da für ein komischer Mensch? Was will der von uns? Die wissen noch nichts. Nehemia macht eine Bestandaufnahme. Er schaut sich an, wie es um die Stadt steht. Ich denke, es ist gut, Bestandsaufnahmen zu machen. Immer wieder über Bereiche unseres eigenen Lebens, dass wir uns fragen, ja, wie läuft es denn eigentlich? Wie läuft es denn in unserer Ehe? Wie läuft es mit den Kindern? Wie läuft es mit mir selbst? Bestandsaufnahmen machen. Oder Bestandsaufnahmen in der Gemeinde machen. Ja, sind wir noch im Auftrag von Jesus unterwegs? Missionsauftrag, Menschen zu erreichen? Oder drehen wir uns nur um uns selbst? Sind wir in so einer frommen Blase und feiern uns selbst? Oder ist da auch noch mehr da? vielleicht auch Bestandsaufnahmen machen, um uns herum, unser persönliches Umfeld, auch die Gesellschaft, was für Nöte sind denn da? Welche Mauern sind da eingerissen? Welche Tore sind verbrannt? Wie viel Bedarf ist eigentlich da, dass Christen tätig werden, Bestandsaufnahmen machen? Und wenn man eine Bestandsaufnahme macht, dann hat man danach grob gesehen zwei Möglichkeiten, wie man jetzt darauf reagiert. Die erste Möglichkeit ist, du hast die Bestandsaufnahme gemacht und du zuckst mit den Schultern und sagst, naja, ich kann eh nichts ändern, das war schon immer so, ich habe da keine Power, irgendwas zu verändern. Wir lassen es so, ich konzentriere mich auf meine eigenen Sachen. Oder aber du hast die Bestandsaufnahme gemacht und siehst die Not und spürst die Not und gibst vielleicht dieser Not auch Raum in deinem Herzen, dass da noch mehr entstehen kann an Dynamik und dass der Geist Gottes dir noch mehr ins Herz legen kann und du sagst, ja, ich möchte dieser Not begegnen. Ich möchte irgendwie anpacken, ich möchte irgendwie was verändern. Und das ist das, was Nehemia gemacht hat, schon vorher, bevor er hier mit eigenen Augen das gesehen hat. Er hat dieser Not Raum gegeben und jetzt ist er da, dass er sagt, okay, wir müssen hier tätig werden und wir wollen dieses ganze Projekt anschieben. Wir wollen, dass diese Vision, eine Stadt aufzubauen mit gesunden, mit starken Mauern, mit guten Toren, alles stabil, das wollen wir anschieben. Wir wollen dieses Projekt an den Start bringen. Wie geht es dir mit deinen Bestandsaufnahmen? Wirst du irgendwie tätig oder hängst du irgendwie fest und sagst, ah nee, ich pack das nicht an, das ist mir irgendwie zu groß, das ist mir zu heikel. Nehemia fängt an, diese Vision mit den Juden vor Augen zu malen. Ja, wie stark wäre das, wenn wir wieder eine Stadt haben, die gesichert ist, wo Stadtmauern da sind und wir können hier uns ausbreiten. Wir können unseren Wohlstand mehren und müssen keine Angst haben, dass immer die Plündertrupps von den umherliegenden Völkern kommen. Wir sind kein Gespött mehr für die umliegenden Völker. Wir können wieder sicher wohnen. Diese Vision malt er hier vor Augen. Und dann sagt er zu den Leuten in Jerusalem, wir wollen anfangen und bauen. Wir wollen anfangen und bauen. Irgendwie passt der Text sehr gut heute, weil auch wir anfangen wollen zu bauen. Wir wollen anfangen und bauen. Als Gemeindeleitung haben wir Anfang des Jahres diesen Visionsgottesdienst gehabt, vielleicht erinnert ihr euch. Und da haben wir gesagt, was ist unsere Vision für 2025? Die drei Bs, bauen, beten und bekennen. So, das war uns wichtig geworden und das gilt immer noch. Wir sind immer noch in 2025 und jetzt wird es so ein bisschen, ja, es wird praktisch, es kommt näher, es rückt näher. Jetzt ist es nicht mehr weit weg. Wir als Gemeinde wollen bauen, indem wir unsere Kirche sanieren und modernisieren, um sie für die nächste Generation fit zu machen, dass Menschen weiterhin gerne hier ihr geistliches Zuhause haben und nicht irgendwann sagen, boah, das ist hier eine alte Kiste, hier will ich gar nicht mehr sein, das ist nicht mehr ansprechend. Wir wollen bauen und anbauen, um Platz zu schaffen, neue Räumlichkeiten schaffen für die junge Generation. Wir haben hier zu wenig Nebenräume. Und das soll alles realisiert werden. Wir wollen Begegnungsflächen schaffen, damit wir Gemeinschaft haben können und Leute hinzu einladen können, die sich hier auch wohlfühlen. Ich denke an den Kaffeebereich, an das Foyer, dass alles größer und freundlicher wird. Wir wollen beten dieses Jahr ganz besonders, weil wir wissen, dass wir von Gott abhängig sind. Wir können einen begrenzten Teil selbst tun, aber manches können wir nicht tun und das Wesentliche können wir nicht tun. Das heißt, wir sind auf ihn angewiesen, dass er handelt. Wir wollen mit ihm ins Gespräch gehen. Wir haben eine Sehnsucht danach, dass er sich zeigt, dass er wirkt in unserer Mitte. Und das dritte B, das Bekennen. Wir wollen den Namen von Jesus hochhalten, weil wir wissen und weil wir glauben, dass er der einzige Weg zur Rettung ist. Weil wir wissen und weil wir glauben, dass da, wo Menschen mit Jesus in Berührung kommen, dass da die größte Chance ist auf positive Veränderung in ihrem Leben, was wir hier auf dieser Erde haben können. Wir glauben daran, dass Menschen Veränderung erleben können durch den Namen von Jesus. So steht auch für uns die Frage im Raum, wollen wir anfangen und bauen? Wollen wir beten? Wollen wir den Namen von Jesus bekennen? Und da kannst du dich mal selbst fragen und checken, ja, wie viel Wollen ist denn da? Wie viel Herzschlag ist da? Wie viel Leidenschaft ist da? Wie viel Bereitschaft ist da, in diese Vision einzusteigen und diese drei Bs hochzuhalten in diesen Wochen, in diesen Zeiten, wo wir jetzt gerade drin stecken? Und nach diesem Abschnitt hier bei Nehemia, da kommt das dritte Kapitel. Und das dritte Kapitel, das werde ich jetzt nicht lesen, das sind 32 Verse, wo ganz, ganz viele Namen aufgezählt werden von Leuten und von Familien, die bei diesem Bau an der Stadtmauer sich einklinken und sagen, ja, wir machen hier mit und wir übernehmen diesen Abschnitt. Und dann wird genau beschrieben, an welchem Abschnitt welche Familie arbeitet und was die da machen und wie die sich da verhalten und so. Also ganz, ganz spannend, da mal hineinzulesen. Das könnt ihr gerne selbst zu Hause nochmal tun. Was wird in diesem Abschnitt ganz klar? Die Vision der Umsetzung für diesen Bau an der Stadtmauer, das war jetzt nicht alleine bei Nehemia. Also Nehemia konnte diese Vision alleine überhaupt nicht umsetzen. Nehemia war nicht in der Lage zu sagen, Mensch, ich habe hier eine Schubkarre und ich habe hier eine Maurerkelle und jetzt fange ich mal an und dann lege ich mal los und hoffentlich sind wir dann auch in 20 Jahren fertig. Das hat er so nicht gemacht. Sondern er hat gesagt, hier, lass uns gemeinsam diesen Weg beschreiten. Lass uns schauen, dass wir hier als Bevölkerung von Jerusalem diese Mauer wieder aufbauen. Und die Leute waren dabei und sie waren am Start. Mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten, mit ganz unterschiedlichem Einsatz waren sie hier unterwegs. Und jeder Beitrag ist wichtig bei so einem großen Projekt. Jede Person ist wichtig. Und jede Tätigkeit ist wichtig. Jetzt ist der Salbungshall da, ja? Super. Alle zusammen setzen diese Vision um und jeder mit seiner Aufgabe, jeder an seinem Platz. Unsere Vision: bauen, beten, bekennen. Und jeder übernimmt sein Part. Jeder hat seinen Anteil. Es ist ein großes gemeinsames Projekt mit unzähligen Helfern und mit einzelnen Tätigkeiten. Und auch hier, jeder ist wichtig. Denk nicht, wenn ich nicht unterwegs sein kann, hier irgendwie was abzureißen oder was neu zu bauen, was neu zu gestalten und so. Denk nicht, dass du unwichtig bist, wenn du nur zu Hause sitzt und betest. Beten ist wichtig. Wir werden es immer noch sehen in diesem im Bibelabschnitt, der noch kommt. Also, es ist ein gemeinsames Projekt. Sei am Start, übernimm dein Part, den du einnehmen kannst. Doch da, wo Männer und Frauen Gottes etwas bewegen wollen, da ist Widerstand nicht weit. Das funktioniert meistens nicht so, dass man sagt, boah, wir haben hier die Supervision und wir schieben das ganze Projekt an und das läuft alles wie am Schnürchen. Das läuft noch nicht mal in der ungeistlichen Welt so. Große Projekte, die haben immer Schwierigkeiten. Irgendwie zunehmend gefühlt, wenn man an die ganzen Großprojekte in Deutschland denkt, Flughafen in Berlin und so weiter. Also viele Widerstände und umso mehr bei geistlichen Projekten, weil da jemand ist, der ein Anliegen hat, dass Sachen nicht in Existenz kommen. Lass uns mal schauen, was wir hier finden in diesem Buch über äußere Widerstände, die hier kommen. Nehemia 3, 33 bis 35. Sanballat war wütend, als er erfuhr, dass wir die Mauer wieder aufbauten. Er ärgerte sich sehr und verhöhnte die Juden. Zu seinen Landsleuten und den Mächtigen in Samaria sagte er, was machen die elenden Juden da? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie opfern? Werden sie es heute noch vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wiederbeleben, die doch verbrannt sind? Und der Ammoniter Tobia, der neben ihm stand, warf ein, was sie auch bauen, schon ein Fuchs wird die Steinmauer einreißen, wenn er hinaufspringt. Also die waren so richtig negativ agromäßig drauf. Ja, also die haben alles kaputt geredet. Die haben gesagt, hey, was macht ihr da für einen Schwachsinn? Und egal, was ihr macht, egal, was ihr anpackt, egal, wie hoch die Mauer, ihr habt eh nicht das Know-how. Da kommt der Fuchs und schmeißt die Mauer um. Deswegen hört mal auf, überhaupt anzufangen hier. Also ganz, ganz schwierig. Hohn und Spott kommen von außen. Wo Leute was dagegen sagen, wo Leute sagen, Mensch, habt ihr euch so richtig überlegt, das ist doch alles Quatsch, gibt doch wichtiger Sachen zu tun, kümmert euch um euch selbst und so weiter. Wo sie alles in Frage stellen. Letztendlich Menschen, die auch gegen Gott eingestellt sind, die auch kein inneres Gespür haben, warum das jetzt wichtig sein könnte. Die kein Gespür haben für das Reich Gottes. Leute, die sagen, hey, Kirche im 21. Jahrhundert, die Mitgliedszahlen nehmen doch ab, es hat doch alles keine Zukunft mehr, konzentriert euch doch auf irgendwelche anderen Projekte. Aber Kirche bauen, größer werden wollen, das ist doch Schwachsinn. Gemeinde gründen in anderen Städten, neue Gemeinden, überall machen Kirchen zu. Wozu? Solche Gedanken, solche Ausdrücke kommen hier. Wenn Gott dir eine Vision aufs Herz gelegt hat, ein Projekt, das du anpacken sollst, jetzt in deinem eigenen privaten Leben und was du umsetzen sollst, dann rechne mit Widerstand. Rechne vielleicht mit Hohn und Spott. Rechne damit, dass es nicht so easy sein wird. Aber, da möchte ich nochmal einen Einwurf machen, nicht jeder Widerstand ist ein Zeichen, dass deine Vision von Gott kommt. Also nur, weil wir mit Widerstand unterwegs sind und dem begegnen müssen, heißt es nicht, dass wir alle göttliche Visionen haben, die wir jetzt umsetzen sollen und der Widerstand spornt uns dann an. Also es ist ein bisschen komplexer. Manchmal bekommen wir Widerstand, wenn wir sagen, das und das habe ich von Gott gehört, das und das soll ich umsetzen, weil vielleicht die Vision, die wir glauben zu haben, doch gar nicht so sehr von Gott kommt, sondern vielleicht eher von uns und von unserem eigenen Wunschdenken und so weiter. Und da müssen wir mal genau drauf schauen und uns selbst fragen, ja, was sind denn das für Widerstände? Wo kommen denn die Widerstände her? Kommen die Widerstände vielleicht von ungläubigen Leuten, die kein Verständnis haben von geistlichen Dingen und vom Reich Gottes? Und die wollen grundsätzlich alles schlecht machen? Oder kommen die Widerstände vielleicht manchmal von Geschwistern aus der Gemeinde, die mir wohlgesonnen sind und die vielleicht sogar reife, weise Leute sind und die Anfragen haben an meine Vision, die ich meine zu haben? Und dann ist es gut, mal hinzuhören und Sachen auch mal zu überprüfen und kritikfähig zu bleiben. Es gibt genug Christen, die meinen, manchmal irgendwelche Visionen empfangen zu haben von Gott, und die sind dann so überzeugt und lassen sich aber gar nichts sagen und fahren aber mit diesen Visionen irgendwie vor die Wand. Und dann ist der Scherbenhaufen da. Hätten sie vorher vielleicht Leute gefragt, die gute Berater sind und die reife Christen sind, die hätten dann vielleicht gesagt, Mensch, vielleicht ist es doch ein bisschen anders, als du meinst, gehört zu haben. Also nicht jeder Widerstand ist ein Zeichen davon, dass deine Vision von Gott kommt. Widerstand ist da, hier bei Nehemia, bei seinem Projekt. Und der wird noch ein bisschen heftiger, wenn wir weiterlesen. Als Sanballat und Tobia und die Araber, Ammoniter und Aschdoditer, hörten, dass die Wiederherstellung der Mauern Jerusalems Fortschritte machte und die Lücken in der Mauer sich zu schließen begannen, kochten sie vor Zorn. Sie schlossen sich zusammen und planten, in Jerusalem einzufallen und Verwirrung in der Stadt zu stiften. Doch wir beteten zu unserem Gott und bewachten die Stadt Tag und Nacht, um sie vor ihnen zu schützen. Doch von diesem Tag an arbeitete nur noch die Hälfte meiner Männer an der Mauer, während die andere Hälfte mit Speeren, Schilden, Bögen und Kettenpanzern bewaffnet Wache stand. Das ist mal eine heftige Entwicklung. Das heißt, es blieb nicht nur dabei, dass Hohn und Spott kamen und die Juden jetzt verunsichert waren, sondern es gab konkrete Drohungen und es gab Anfeindungen, die in die Richtung gingen, dass die gesagt haben, Mensch, wir machen euch platt, wir kommen mit unseren Soldaten und wir werden hier hineinkommen mit dieser militärischen Macht und dafür sorgen, dass ihr hier nicht bauen könnt. Und deswegen hat Nehemia seine Strategie umgestellt. Nicht mehr alle sollten einfach nur bauen, 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 sondern er hat gesagt, okay, die Hälfte, die baut und die andere Hälfte, die soll Wache schieben mit den Waffen, die sie haben. Okay, habt ihr Waffen zu Hause? Klar, ja genau, also wir haben andere Waffen. Gott sei Dank sind wir nicht so bewaffnet mit Schwertern und mit Pistolen und so und brauchen die auch nicht so. Ich glaube, geistlich gesehen, jetzt vom Neuen Testament her gesprochen, ja, wir haben Waffen und unsere Hauptwaffe ist das Gebet. Gott gibt uns das Gebet. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen geistliche Mächte, die wir nicht sehen. So, also wir dürfen beten und allein dieser Gedanke, dass die Hälfte der Mannschaft tatsächlich baut und die Hälfte betet, und das gleichwertig nebeneinander steht, ich finde das sehr, sehr gut. Also, ich glaube, wir sollten verstehen, in diesem ganzen Prozess, in dem wir uns befinden, gerade jetzt, aber auch noch die nächsten Wochen, Monate und vielleicht die nächsten 2 Jahre, wir brauchen nicht nur das Bauteam, was hier Sachen anschiebt. Wir brauchen nicht nur Leute, die jetzt im Kessel bringt, das Gebäude schön machen und frisch machen. Wir brauchen nicht nur Leute, die hier irgendwie den Umzug stemmen und so. Die brauchen wir auch alle. Aber wir brauchen genauso Leute, die sagen, ich möchte konkret und immer wieder fortlaufend für die ganze Sache beten. Wenn wir sagen, wir brauchen nur die Leute, die hier loslegen und handwerklich unterwegs sind und das Gebet vernachlässigen wir, dann ist das eine Einseitigkeit, die uns nicht helfen wird. Dann sind wir ausgeliefert gegenüber irgendwelchen Widerständen, die wir vielleicht gar nicht sehen. Das heißt, mein Appell, meine Ermutigung, mein Wunsch ist, dass wir als Gemeinde diese beiden Felder abdecken. Dass wir einerseits gucken, was müssen wir praktisch tun und wer kann was machen, ja, aber dass wir eine andere Mannschaft haben, die mit Gebet dahinter steht. Wir haben diesen Gebetstag, Fasten- und Gebetstag, der erste Donnerstag im Monat. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Heute, 1. Juni, der Monat hat begonnen. Donnerstag, 5. Juni, glaube ich. Da wird wieder gebetet und wir laden dazu ein, 18.30 Uhr ist, glaube ich, die Uhrzeit, in das neue Gebäude zu kommen, also an den Kesselbring, Van Randenborgweg, die Nummer weiß ich gerade nicht. Wer sagt die Nummer? Was ist die Nummer? 4? 4. Ja, ist ja einfach, 4. Also, da wollen wir uns treffen zum Beten. Und auch dieses ganze Bauthema Gott nochmal hinlegen und mit ihm sprechen, dass er hineinwirkt und dass er Kraft gibt und dass er Weisheit schenkt und dass da, wo Blockaden sind, die wir nicht sehen, dass er das aufmacht und dass die Genehmigungen kommen. Also sei dabei und bete mit an dieser Stelle. Bauen und beten gehören zusammen. Bauen und beten gehören zusammen. So möchte ich jetzt nochmal mit uns beten und gleich werden wir das Abendmahl feiern. Und das ist vielleicht schon auch ein bisschen spannend und berührend, dass wir tatsächlich jetzt schon das letzte Abendmahl in dieser Art und Weise in diesem Gebäude feiern werden. Ich meine, hab keine Angst, das Gebäude hier wird ja nicht abgerissen, aber es wird nachher anders aussehen, als es jetzt aussieht. Deswegen nimm schon mal so ein bisschen Abschied. Nächste Woche werden wir das auch nochmal in den Gottesdienst einbauen. Aber ich glaube, das ist gut, wenn wir uns mit diesem Gedanken vertraut machen und dass wir nicht in 2 Wochen irgendwie so ein Schockerlebnis haben, wenn wir dann nicht mehr hier Gottesdienst feiern können. So möchte ich mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass wir in deiner Hand sind. Ich danke dir, dass wir geborgen sind bei dir, jeder Einzelne und wir als Gemeinde. Ich danke dir für alles Durchtragen bis zu diesem Punkt. Ich danke dir für deine Versorgung im Finanziellen. Ich danke dir für Wohlwollen, was da ist. Auch bei den Ämtern, die da ganz positive Signale immer senden. Danke für alles, was schon da ist. Danke mit Versorgung für das Gebäude am Kesselbrink. Danke, Herr, dass wir jetzt loslegen können. Aber ich bete, Herr, dass du uns innerlich immer wieder neu wachrüttelst und dass wir diese Vision bauen, beten, bekennen, dass wir sie greifen, dass wir beteiligt sind. Dass das nicht eine Vision ist von uns als Gemeindeleitung und von zwei, drei anderen, sondern dass wir als Gemeinde das greifen, das nehmen und das ganze Thema geistlich begleiten. Herr, ich bete darum, dass du deine Akzente setzt. Du siehst uns als Gemeinde, wie wir unterwegs sind gerade, unsere Herausforderungen an manchen Punkten. Du siehst Baustellen, Herr, wir haben in den letzten Wochen einiges angesprochen in den Predigten. Und ich bete so sehr, dass wir als Gemeinde eine innere Veränderung erleben, dass du uns in dieser Zeit auf das vorbereitest, was danach kommt. Wir wollen uns dir hinhalten. Wir wollen gerne Bestandsaufnahmen machen, aber wir bitten dich auch, dass du uns veränderst und dass du uns weitest und dass du uns mehr gibst von dem, was dir entspricht und was deinem Wesen ausmacht. Herr, wir haben Sehnsucht danach, dass du mittendrin bist in dieser Zeit. So bete ich darum, dass wir in Einheit zusammenstehen und dass wir uns mobilisieren lassen durch deinen Heiligen Geist, auch im Gebet. So danke ich dir, auch für diesen Vormittag, für diesen Gottesdienst ganz besonders. Amen. Amen.